Hallo und herzlich willkommen zum 163. Pencast Wir hassen Filme und ebenfalls herzlich willkommen zum jährlichen Podcast-Picknick. Wie immer, ihr wisst es ja, finden wir uns ja einmal im Jahr ein auf einer Wiese in Dibbesdorf, Braunschweig Ost ist das Stichwort. Und lassen so den Filmesommer so ein bisschen Revue passieren und ja, heute dabei in unserem geflochtenen Bastkorb der Liebe. Wir haben Hitman's Bodyguard im Gepäck oder zu Deutsch The Killer's Bodyguard. eine Action-Comedy mit Ryan Reynolds und Samuel L. Jackson. Der Film, finde ich, der beweist doch mal so auf seine ganz eigene Art, dass der Sommer wirklich vorbei ist. Und ja, und Tulpenfieber, so ein Kostüm-Beziehungsdrama mit Alicia Vikander und Christoph Waltz. Mein Name ist Malte Springer und neben mir auf der roten Flauschdecke sitzt Max Ode von Raison.
Na, hi. Na.
Hi. Max, ich muss sagen, deine Brombeermuffins, Gedicht. Also ja. Schmecke ich da so eine Idee Zitrone raus oder was?
Es ist ein Hauch Zitronat drin. Dass ich, ich dachte mir, ich bringe ein bisschen was mit, was so auch so eine Anlehnung an den einen Film, den wir für heute geschaut haben, auch der Bodyguard eines guten Picknicks ist. Also eigentlich egal, was irgendwer mitbringt, so Blaubeer ist eigentlich, also erstmal viele Antioxidantien, ist gut gegen Krebs und es schmeckt auch einfach, oder?
Also. Was ich auch oft mag, ist, das habe ich jetzt auch öfter mal auf Chefkoch gesehen, wenn man einfach so Puddingpulver mit reinhaut. Ja, so eine Torte. Gut. Das habe ich immer öfter mal gelesen. So, ja, dann wird es irgendwie auf jeden Fall, dann stockt es von alleine, schmeckt gut. Puddingpulver. Naja, zu meiner anderen Seite auf der Decke, Horst Lukas-Diesel, hallo.
Hallo, ich habe so einen veganen Aufstrich mitgebracht, habe ich im Supermarkt entdeckt. Margarine heißt es.
Aha.
Mal gucken, was das kann.
Ja, fand ich nicht so lecker.
Auf den Muffins. Nicht so gut. Naja, Christian ist noch Grissinis kaufen, wird dementsprechend so um die 4 Wochen ausfallen.
Ist schon aber schon das prätentiöseste von allen so Knabbereien, die man mitbringen kann, oder?
Grissini.
Ja. Grissinis, und das Geschmackloseste auch einfach. Das ist schon einfach Trockenholz.
Also, naja, komm, die gibt's in Weizen, die gibt's in Dinkel. Also, das ist eigentlich der Fantasie, wenn
da
keine
Grenzen. Da fehlt wirklich gar nichts mehr.
Ja, da fehlt nichts für den trockenen Mund, das ist richtig.
Aber deswegen habe ich ja euch die Rhabarberschorle noch mitgebracht. Schmeckt die euch?
Ja, es perlt.
Ein bisschen Minze auch.
Ja, bisschen viel Zucker, finde ich.
Ja.
Bisschen süß.
Ah. Naja, sonst schmeckt es auch nicht. Sonst würde es nach Rhabarber schmecken.
Was also. Hat uns denn jemand einen blumigen Brief geschrieben zum Picknick?
Ach was.
Ach so, ich sehe gerade.
Klapp doch mal auf.
Warte, es sind sogar 2 Briefumschläge. Ich mach mal den ersten auf.
Mhm.
Schönes Papier, hochwertig. Was steht drauf? Hör endlich mit dem Picknick-Quatsch auf. Du bist echt so scheiße. Keine Unterschrift. Ich weiß nicht, ob das jetzt von euch...
Vielleicht von Christian?
Mhm. Ja, könnte. Das kann sein. Naja, zum Glück haben wir noch einen zweiten Umschlag. Und es ist, eine handgeschriebene Notiz von Johannes. Und damit kommen wir zur Hörerpost.
Schönen guten Tag, Dr. Peng, Kundenservice, Betreuungsstelle. Wie kann ich Ihnen helfen?
Ja, schönen guten Tag. Ich wollte nur mal sagen, dass ich diesen Podcast da, den Sie machen, echt nicht so geil finde. Sorry.
Okay, alles klar. Danke auf jeden Fall fürs Feedback, gell?
Ja, tschüss.
Was für ein Vollidiot. Wie kann man so wenig Ahnung von Filmen haben?
Johannes schreibt, Tachchen, im Rahmen der unterschiedlichen Hörerpost der letzten Wochen fragt ihr euch, glaube ich, ein bisschen, ob ihr zu viele Filme nur zerreißt oder Filme nur schlecht findet oder ob das gut oder schlecht ist oder ob das gut oder schlecht bei den Hörerinnen ankommt. Ich möchte euch hiermit bekräftigen, genau so weiterzumachen. Aus unterschiedlichen Gründen schaffe ich es zurzeit nicht, ins Kino zu gehen. Wenn bei euch der Tenor ist, spart euch den Gang in die Lichtspielhäuser, wie das bei Baby Driver und Okja der Fall war, dann ist das wie Balsam für meine geschundene Cineastenseele. Bei Okja wäre ich allerdings beinahe gerade wegen eures Zerrisses reingegangen, weil ich mich die von euch beschriebene Beschissenheit, weil die mich fast neugierig gemacht hat. Habe nicht alle Casts gehört, deshalb verzeiht mir, falls es das schon gab, aber als großer Fan der Coen Brothers würde ich mich über einen Cast zu ihrem Werk freuen. Beste Grüße, Johannes. Ja, Special Cast Coen Brüder, Hotte. Ja,
hätte ich Bock drauf, wäre auf jeden Fall was für mich. Da gibt es ja einiges zu begutachten.
Hail Caesar haben wir gemacht, ne?
Ja.
Das war doch Coens. Ja, und ansonsten aber...
Ja, aber die neueren von denen sind eh nicht so geil, aber so das frühere Werk ist schon, da sind schon, ich bin ja auch großer Big Lebowski-Fan zum Beispiel, hätte ich mal Bock drauf. Und wenn es so weitergeht, diesen Sommer, Endsommer mit den Filmen, dann vielleicht auch eher früher als später.
Ja, denke ich auch. Hätte ich schon auch Lust zu, dann machen wir das doch einfach. Danke für die Post. Und er streicht eigentlich nur das, was ich mir selber schon gedacht habe, muss ich natürlich auch sagen. Also insofern mache ich einfach weiter. Das ist
sehr schön. Also ich finde es schön, dass Johannes glaubt zu wissen, was wir uns so fragen. Also weiß ich nicht.
Er hält uns für reflektierter, als wir sind.
Ja, aber ich finde es aber schön, dass er den Pencast auch als Verbraucher so Portal annimmt. So, ne? Also ja. Wo man einfach was sparen kann. So sehe ich uns ja auch eigentlich hauptsächlich.
Pfennigfuchser.
So, zu den Filmen da nicht. Dann wieder woanders rein, der ist sehr gut und dafür nur 12 Euro, ist günstig. Kann man
machen. Wieder gespart. Ja.
Das könnte so unsere neue Corporate Identity vielleicht werden. Einfach so alles so aufs Geld immer bezogen. So, ja. Wie viel Euro ist The Hitman's Bodyguard wert?
Ja, einfach mal Euro bemessen, was okay ist für 90 Minuten mittelmäßigen Hollywood-Kinos. Würde ich in Ordnung finden. Aber gut, vielleicht mal ein andermal.
Ja, jetzt greifst du aber schon vor im Programm. Naja, danke auf jeden Fall für die Mail, Johannes. Wenn auch ihr uns schreiben wollt da draußen, dann tut das am besten auch per E-Mail an podcast@drpeng.de oder als Direktnachricht auf Twitter @derpengcast oder auf Facebook, da heißen wir Pengcast, habe ich mir ausgedacht. Und ihr merkt, eure Meinungen werden tatsächlich vorgelesen, eure Träume müssen keine Träume bleiben. Ihr könnt die Veränderung sein, die ihr in der Welt sehen wollt.
So ist es.
Und damit kommen wir zum ersten Film und das ist The Hitman's Bodyguard.
Hi, ich bin Hitman.
Und ich bin Bodyguard.
Und zusammen sind wir The Hitman's Bodyguard. Wie ihr wisst, haben wir vor kurzem unser neues Album fertiggestellt. Und da wir in Manchester wohnen und unser Studio aber in Den Haag ist, müssen wir von Manchester nach Den Haag.
Leider haben wir in Manchester kein Studio gefunden, was uns abmischen möchte oder seine Turntables lokal herstellt. Deswegen haben wir uns für ein wunderschönes Studio in Den Haag entschieden und werden dort aufnehmen können. Nun ist es leider so, dass wir natürlich kein Geld haben und da kommt ihr ins Spiel. Wir haben uns eine tolle Sache für unsere Fans und überlegt. Sie können uns ein Stück mitnehmen von Manchester to The Hague. Wir haben 26 Stunden Zeit, dahin zu kommen.
Und es ist für euch natürlich eine tolle Gelegenheit, uns live hautnah zu erleben. Und wir haben unsere Gitarre auch dabei und können auch vom Rücksitz aus euch dann ein Ständchen spielen. Es ist für euch wirklich eine super tolle Sache. Ruft einfach an, egal ob ihr ein Auto, ein Fahrrad oder ein Skateboard, großes Skateboard habt. Wir freuen uns über jegliche Unterstützung. Vielen Dank.
Thank you.
Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen da oder schreibt es einfach in die drunter Kommis. Ciao. Abonniert, teilt dieses Video. Ciao.
Achso, das ist mein Cue. ja, Angela Merkel und Martin Schulz treffen in diesem Film. nee, warte mal. Ja, Hitman's Bodyguard. Oh Gott, ich habe halt nur 3 Stunden geschlafen, deswegen, ich versuch's zusammen. Das ist jetzt so ein bisschen wie so ein Jenga-Turm, der zusammenfällt gerade. ist auf jeden Fall eine US-amerikanische Actionkomödie. Ja. Brandaktuell, produziert für Netflix. In den Hauptrollen Ryan Reynolds und Samuel L. Jackson. Hey, super cool, Deadpool und der eine, der überall mitspielt. Super geil. ja, geht ab. Worum geht's? Ja, naja, der Film verrät es. Es gibt einen Hitman, einen Auftragskiller. Der hat einen Bodyguard. Dann, warum, fragt ihr euch? Ja, das kann ich euch sagen. Ryan Reynolds ist der weltbeste Bodyguard und ja, nicht so schönen Tages wird einer seiner Auftraggeber, ein Kunde, wo er doch eigentlich für die Sicherheit zuständig gewesen ward, dann Opfer eines Attentäters, was ihn vom AAA Bodyguard ganz runter wieder ans Ende, ganz untere Ende der Nahrungskette, ans untere Ende der Nahrungskette befördert. Er darf sich dann wieder so ein bisschen hocharbeiten, muss für irgendwelche Knallköpfe arbeiten, die, weiß ich nicht, zugekokst einfach und auch sonst dämlich sind. Bis er dann auf einmal, wie es der Zufall so will, auf seinen Erzfeind trifft. Ja, wer ist das wohl? Ja, Samuel L. Jackson nämlich, der spielt nämlich auch mit, habe ich aber auch schon gesagt. Also wer das jetzt nicht wusste, ich könnte zurückspulen, habe ich gesagt, den trifft er nämlich. Die beiden können sich gar nicht leiden, denn ist doch der eine für die Sicherheit zuständig, ist doch der andere für das Morden der Schutzbefohlenen des Ryan Reynolds verantwortlich. Und ja, so sieht's aus. Was ist aber das Hauptproblem, was über dem Ganzen schwebt? Ja, natürlich Gary Oldman, wer hätte es ahnen können, alias Vladislav Tukovic, seines Zeichens... ja, weißrussischer Präsident und auch sonst Massenmörder muss ja selbiger muss sich vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag für ja Verbrechen an der Menschlichkeit verantworten. Und ja, es fehlt noch ein wichtiger Zeuge. Wer ist es? Ja, Samuel L. Jackson oder Ryan Reynolds? Ich verrate es auch jetzt gleich mal schnell. Es ist Samuel L. Jackson. Aber das will verhindert werden sein wollen. So. Ja, und dafür gibt es nämlich auch, glaube ich, nur 26 Stunden. Und wenn das Zeitfenster abgelaufen ist, dann kann der nicht mehr verknackt werden, weil dann macht das Gericht zu, ist Freitag übers Wochenende, dann ist der, bis Montag sind die Files alle weg, da kann keiner mehr was machen. Ryan Reynolds sagt, ja, gut, okay, dann mache ich das, ich kann das ja eh so gut, ist ja auch mein Job und so. Und dann los, ja, geht's ja auch schon los, die wilde Wahnsinnsfahrt. Das war eine schlechte Vorstellung eines Films. Aber ja, schlechter als dieser Film.
Ich sag mal, der Film fasst die Geschichte eigentlich nicht so wesentlich besser zusammen. Also es ist schon eigentlich genau so, wie du es gerade beschrieben hast.
Ja, danke.
Aber ist natürlich sofort ein Klassiker. Also Fans von jeder weißer Cop, schwarzer Cop Komödie werden diesen Film auf jeden Fall lieben. Die beiden könnten ja wirklich unterschiedlicher nicht sein. Ne? Und die
können sich, aber am Ende dann vielleicht doch nicht.
Die können sich ja auch gar nicht so richtig leiden. Und nun müssen sie aber aufgrund von einfach äußeren Umständen auf einmal plötzlich dann aber doch gemeinsame Sache machen.
Ja.
Das ist ja eigentlich, also da ist das Chaos ja vorprogrammiert, wenn ihr mich und die Lacher erst, ne? Weil die schmeißen sich ja die ganze Zeit dann auch so schnippische Kommentare an den Kopf. Finde ich echt super. Also da, ich habe wirklich Tränen gelacht, wenn der eine immer was sagt und der andere sagt dann was anderes und dann schießt aber irgendwer auf die und dann müssen sie da wieder aus dem Schlamassel, also ist wirklich toll.
Ja.
10 von 10.
Ryan Reynolds spielt Ryan Reynolds auch so ein bisschen. Ja. Samuel Jackson spielt Samuel Jackson. Irgendwer hat die Scripts von The Equalizer, Kingsman und irgendwie 30 Buddy-Cop-Komödien in den Schredder gehauen.
Ja.
Wieder zusammengeklebt, noch schnell die Namen geändert und was dabei rausgekommen ist, ja, vielleicht gerade so ein Film. Also es ist noch ein Film, aber wirklich gerade so. Und das Geile ist, dass der echt jetzt 2 Wochen oder so die Kinocharts in Amerika angeführt hat. Also wohlgemerkt waren das aber auch die beiden unerfolgreichsten Wochen des Kinojahres bis dato. Wer da die Zusammenhänge rauslesen will, bitte, bitte. Trotzdem ist der Film nicht gefloppt. Und ganz ehrlich, warum sollte der Film auch floppen? Das ist echt ein Film so dieser Sorte. Du musst einmal so verschlafen durch den Nebel von der anderen Straßenseite, einmal kurz aufs Kinoposter lunzen. Dann weißt du genau, was du bekommst.
Ja.
Und immerhin bekommst du es aber auch. Also du bekommst die komplette Action-Comedy-Sommerfilm-Experience halt inklusive richtig beschissen im Greenscreen. Eigentlich guten Schauspielern, die aber echt nach Herzenslust overacten. Also Gary Oldman als Wladimirovich oder was heißt, ich meine dich persönlich. Echt die müdesten One-Liner, die aufgesetzteste Coolness und aber trotzdem halt noch ganz okay Action-Szenen. Das kann ja die Action-Comedy, eine ganz gute Action-Szene wenigstens.
Ja, die Action-Szenen sind halt aber auch nur solide. Also da sieht man ja jetzt auch, also vor allen Dingen dafür, dass es halt eine Action-Komödie sein soll, da haben wir auch schon öfter drüber geredet, ist halt die Action auch nicht witzig genug. Also so richtig gute Action-Comedies schaffen es ja auch in der Action noch die Witze mit einzubauen. Hier ist der Witz halt eigentlich dann 20.000 Mal, hahaha, sie haben jetzt einen Unfall gebaut und wären eigentlich beide tot. Aber er steht halt wieder auf und macht, hey, was sollte das denn jetzt?
So.
Und dann halt noch, es gibt ja natürlich auch wieder dann die, nicht nur eine, sondern natürlich 2 Liebesgeschichten, die auch noch, also jedem unserer beiden lustigen Protagonisten wird natürlich eine Love Interest an die Seite gestellt, die natürlich auch noch ein bisschen was sagen dürfen, immerhin ab und zu. Und aber auch, also was die... ich habe jetzt den Namen von ihr vergessen, aber die quasi die Freundin von Samuel Salma L. Jackson. Salma Hayek.
Samuel L. Hayek.
Was ist, also das ist ja auch schauspielerisch, ich sag mal, schlecht.
Durch die Blume könnte man das so ausdrücken.
Ja. Was, Ich will, es kann sein, dass ich mich wiederhole, aber wann haben Leute angefangen, sich dafür zu entscheiden, einen Film mit diesem Skript 2 Stunden lang werden zu lassen? Mhm. Ich erinnere mich an Zeiten, ich werde mal wieder zum Filmopa. Ich habe auch so ein paar Ds von diesen DVDs dieser Art Filme zu Hause. Sind auch so relativ ziemlich tumbe Actioner. Die gehen zwischen 80 und 90 Minuten. Ja. Die haben genau die gleiche Handlung. Die sind einfach kompakt. Da hast du deine soliden Action-Szenen drin. Meinetwegen hast du hier und da ein paar Lacher. Und alles ist gut. So, meinetwegen. So, kann man ja machen. Wir müssen jetzt nicht das ganze Genre anfeinden, denn dieser Film, oder diesen Film nicht, denn ich meine, der ist in dem, was er will, total in Ordnung und solide. Man muss halt Bock drauf haben. Ich hatte es nicht so doll, aber ich will jetzt auch nicht zu sehr in Hass-Tiraden verfallen. Ja. Aber warum das Ganze immer 2 Stunden? Mich ermüdet diese Action dann auch irgendwann total. Also es ist so, weil es wirklich immer das gleiche ist und jetzt nochmal und dann am Ende sitzen sie dann da und dann noch eine FMF. Gleich geht's hier aber rund. Gleich knallt's bestimmt nochmal. Und man hat eigentlich schon keinen Bock mehr. Und das ist für mich schwierig, wenn ich mir eine Action-Comedy angucken soll. Aber nach einer gewissen Zeit keinen Bock mehr weder auf Action noch auf Comedy habe. So, das, was da helfen könnte, ist mal abseits von Qualität der Action und des Humores, einfach eine kürzere Spielzeit. Da bleibe ich auch länger am Ball. Und es reicht auch. Kein Mensch braucht hier mehr, finde ich, als kein Mensch braucht hier 2 Stunden Film.
Ja, und hier, der erzählt die Geschichte auch so lieblos irgendwie. Es wird halt alles sofort gezeigt. Also ich dachte am Anfang sogar kurz, da ist ja aus irgendeinem Grund ist Interpol damit beauftragt, diesen Typen da nach Den Haag zu bringen. Es ist halt einfach so, sage ich mal, genauso wie es halt einfach so ist, dass er bis im Freitag 17 Uhr da im Gericht erscheinen muss. Völlig grundlos. Und dann stellt sich halt raus, wer hätte das gedacht, bei Interpol ist in den eigenen Reihen ein halt Handlanger von diesem Typen. Ja. Und da dachte ich so wenigstens, na gut, vielleicht geht's noch so ein bisschen darum, wer das jetzt ist. Und dann ist halt direkt die nächste Szene, siehst du halt den einen Typen von Interpol, wie er halt mit diesem Typen sich und darüber unterhält. Und du kriegst halt von allen Beteiligten zu jeder Zeit immer gezeigt, was deren Plan ist. Und dann danach kommen dann halt 10 Minuten, wie das gemacht wird, beziehungsweise dann schief geht. Aber du bist nie in irgendeiner Weise im Dunkeln gelassen darüber, was als nächstes passiert. Und auch das macht es nicht unbedingt spannender, sage ich mal.
Ja, die Story ist wirklich, also da müssen wir uns nichts vormachen, das ist ultra lazy. Also man sagt das ja oft mal so gerne im Witz, so in der Kneipe, aber hier stimmt's, glaube ich. Ich hätte den schreiben können, glaube ich. Ja. Das ist so. Ich kann das auch. So, ich kann auch echt so einen Film schreiben. Und ich stimme da auch Max zu. Es fällt echt schwer, oder mir fiel es schwer, hier echt 2 Stunden am Ball zu bleiben. Und das liegt auch nicht nur, finde ich, an dieser ultra vorhersehbaren Geschichte. Es liegt auch daran, dass man jedes Setpiece und auch jede Wendung und jeden Charakter, jeden Nebencharakter, man sieht die nicht nur kommen und was die so machen, sondern man hat das auch schon in 20 anderen Filmen eben gesehen. Und auch Reynolds und Jackson, das finde ich ganz lustig, die werden ja in Reviews habe ich das gelesen, werden die immer noch so als der positive Aspekt hier so rausgestellt. Ja. So. Aber immerhin die haben ihre Rollen gut ausgespielt. Also finde ich nicht. Ich finde, das ist so lustlos und so altbacken, was die hier runterspielen. Und selbst die haben ja diese Rolle schon 10-mal gespielt. Ja. Oder? Also so Ryan Reynolds als dieser coole, so Fast-Talker, so voll sarkastisch, lol. Ja. Und irgendwie Sam Jackson, der halt ganz oft Motherfucker sagt. Also auch dazu gibt's von mir ein LOL, weil das ist lustig, aber das ist doch, warum machen die das denn selber noch? Ich nehme an, dass die da, dass halt auf die zugegangen wurde von wegen so, ja, wir haben diesen Film für euch quasi geschrieben und das mag so ja sein, aber selbst Publikum dann haben die diese Rollen schon besser gespielt.
Ja, das ist auf jeden Fall Crowdpleasing, weil das halt die Reynolds-Fanboys wollen das sehen, die Samuel L. Jackson Fan, die würden das sehen wollen, so, und dann passt es schon. Und deswegen wundert es mich auch nicht, dass da viele Leute für ins Kino gehen. Aber es ist halt wirklich, kann man machen, kannst du ins Kino gehen. Ich würde vorschlagen, bis zu 18 Pilz mitzunehmen, um die Zeit zu überstehen. Danach hast du den Film sofort vergessen, hattest vielleicht trotzdem keine schlechte Zeit unbedingt. Aber es ist halt wirklich einfach alt. Es ist einfach alt.
Obwohl ich war jetzt auch nicht mega begeistert von den schauspielerischen Leistungen, aber ich fand es trotzdem gut. Also ich muss trotzdem sagen, dass das schon, ich würde dem schon auch zustimmen, dass das schon, also wenn das jetzt irgendwelche absoluten Graubrote gewesen wären, die ich nicht gekannt hätte, Also dann hätte ich aber, glaube ich, auch schon früher, naja gut, hätte ich dann, ich hätte hier eigentlich auch gern früher ausgepasst.
Aber das, ist
naja,
doch, gut, das ist doch aber auch eine Mindestanforderung an natürlich. Eine Casting-Agentur, ja, dass du, wenn du eine Buddy-Comedy machst,
dass
die Chemie zwischen den beiden Schauspielern ein bisschen vorhanden ist. So. Also dafür gibt es auf jeden Fall keine Lorbeeren von mir.
Mhm. Nein, naja, stell dich mal vor, der Zohan wäre nicht Adam Sandler gewesen. Was wäre das für ein schlechter Film geworden?
Ja, das stimmt natürlich. Ja. Ich frage mich halt, warte mal, bin ich jetzt noch beim gleichen Film? Ach so, ja, warum spielt Gary Oldman mit? Ist noch eine Frage, die ans Publikum auch gerichtet ist, gerne oder auch an euch. Was macht der? Ist der wirklich Präsident gewesen in Weißrussland?
Ich glaube fast,
ja. Ich denke, das war so ein Character Actor, wie er im Buche steht.
Okay. Obwohl das ja tatsächlich noch ein ganz interessanter Aspekt ist, weil dieser Film ja tatsächlich auf völlig frei erfundenen Begebenheiten auch basiert. Und das ist natürlich auch nochmal spannend, sich dann anzugucken, politisch.
Ja, das ist sehr interessant. Ich frage mich, ob sie Gary Oldman dann im echten Leben noch dran kriegen.
Ich glaube, da im echten Leben waren sie tatsächlich zu spät im Gerichtssaal. Dann wurde er wieder freigesprochen.
Verstehe.
Aber du hast es vorhin noch gesagt, ich habe mal nachgeguckt und wollte es jetzt hier auch nochmal loswerden. Sie haben in dem Film 26 Stunden Zeit, um Samuel L. Jackson von Manchester nach Den Haag zu kriegen. Und ich habe nachgeguckt auf Google Maps, schafft man mit dem Fahrrad in 26 Stunden? Wenn man durchfährt, ist es machbar.
Ja, aber nicht, wenn man beschossen wird von den Handlangern.
Ja, aber
von
sie Gary erwarten Oden. Ja nicht, dass die hängen sich beide, die ziehen sich so schwarz-weiße Ringelpullis an und hängen sich ein paar Zwiebeln um den Hals und gehen als Zwiebelverkäufer durch auf dem Fahrrad, perfekte Tarnung und dann einfach schön rübergeradelt.
Stimmt, links, rechts, paar Pommes im Ohr, wenn du in Belgien bist. Ist richtig.
Ja, der geneigte Zuhörer merkt es vielleicht schon, dass es nicht allzu viel zu sagen gibt über einfach die Geschichte oder irgendwie Plotpoints oder spannende Wendungen, denn die gibt es einfach nicht. Das muss man mal so sagen. Der Film, das ist wirklich das, was draufsteht, ist auch drin. Und was ich mir dann aber oft so denke, so, warum dann noch diese aufgesetzte Coolheit? Also dieses, so dieser Charakter von Selma Hayek zum Beispiel, den braucht kein Mensch als so eine aufgetuste Yoga-Frau, die irgendwie im Gefängnis noch sitzt und irgendwelche coolen Sprüche auch noch ablässt und dann irgendwie gegen Ende auch noch dann zu Samuel Jackson sagt, I love you. Motherfucker, aha, ey, da bin ich echt wieder so bei der Analsex-Szene am Ende von Kingsman oder so, oder weißt du, echt dieses pure Pseudo-Gehabe, so, das Ding ist, dann macht doch euren mittelmäßigen Blockbuster dann und nehmt euer Geld so, da gehen Leute rein, das ist auch in Ordnung, aber lasst doch gut sein, so,
weißt du, dann geht ja nicht auch. Aber ich muss auch echt sagen, da bin ich aber auch echt Teflon gegen mittlerweile, wenn so Filme versuchen, so aufgesetzt, so dieses Smoking Aces cool zu sein, weißt du, also, ich finde, The Hitman's Bodyguard ist für mich was für Fans von Smoking Aces 4, glaube ich. Da haben Spaß daran. Aber die können das noch richtig abfeiern. Das ist noch richtig geil, das ist noch richtig lustig. Geht's noch richtig ab. Nee, gar nicht weiter. Ich will auch gar nicht weiter hin. Vielleicht kommen wir mal, ich sage einfach mal Punkte vielleicht. Ja. Bringen wir es zu Ende. Von mir gibt's für dieses mich kaum begeisternde Sommerspektakel, das überhaupt nur auf Platz 1 des Boxoffice gekommen ist, weil wegen des Hurricanes in Texas, glaube ich, der Auslöser dafür war, dass überhaupt generell weniger Leute ins Kino gegangen sind wohl. ich habe den Faden verloren. Gibt es dafür, eigentlich will ich gar keine geben. Na gut, 2,5. Aber weil mich das einfach wirklich gar nicht interessiert. Das hat nichts mit dem Film zu tun. Wir haben es ja auch schon gesagt. Geh rein, nimm dir 20 Pilz mit. Danach hast du den Film vergessen. Auch ohne 20 Pilz hätte man den Film danach vergessen. Mach halt oder mach's oder lass es. Ist mir egal. So, aber beschwer dich nicht, weil ich habe gesagt 2,5 Punkte. Ganz einfach.
So einfach ist es manchmal, ja. Ich gebe... Ja, weiß nicht, die Leute waren da, sind am Set erschienen, jemand hat die Kamera angemacht, das hat schon mal funktioniert, ich gebe irgendwie 3, obwohl ich gebe 2 Punkte sogar nur, ich ziehe nämlich noch einen ab, weil ich schon lange keinen Film mehr gesehen habe, wo jemand auf dem Auto schießt mit dem MG und das dann explodiert davon, auch mal wieder schön, also, obwohl ich mache auch 2,5, komm, da bin ich nicht so, 2,5.
Na, siehst du. Ja, ich musste noch kurz nachhören, wie viel Punkte ich Baby Driver gegeben habe, damit ich dem ja nicht aus Versehen mehr gebe. Obwohl, ich muss es ja nochmal sagen, ich meine das auch ernst, also so auf Story und Charakter und Humorebene nicht so die Riesenunterschiede. Also in der allgemeinen Qualität sicherlich irgendwie egal. Von mir 4/10 für Müdes Mittelmaß, The Hitman's Bodyguard. Ja, wenn auch ihr den Film gesehen habt, wenn ihr was loswerden wollt, schreibt uns an podcast@drpeng.de. Und wenn ihr es allgemein irgendwie geil findet, was wir hier machen und uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun, und zwar auf patreon.com/derpencast. oder seit ein paar Wochen auch auf steadyhq.com/pencast. Da geht es nämlich auch per Lastschrift, sprich, ihr könnt euer Geld noch einfacher ausgeben. An dieser Stelle auch nochmal Dank an alle, die uns bis jetzt schon unterstützen. Und das sind ja auch nicht nur Kinotickets. Hotte und ich haben uns ja zum Beispiel auch neue Mikros gekauft vor kurzem. Und ich denke,
klingen immer, jetzt noch so schön. Ja,
ja, es ist noch so schöner. Also herrlich, danke für euer Geld. Wir versaufen es nicht, sondern wir benutzen es wirklich für Podcast-related Business.
Exakt.
Und dann kommen wir zum nächsten Film und das ist Tulpenfieber.
Leute. Leute, hör mal zu. Sie haben keine Flaschen mehr und die Fässer sind leer. Ich hab jetzt gerade eine Tulpe noch voll bekommen aus den Resten in den Zapfhähnen drin, noch zusammengekippt, und die würde ich gerne zur Versteigerung freigeben. Der Höchstbietende kann diese Tulpe haben. Wer bietet 1 Euro? Niemand? Irgendwer? 1 Euro für, junge Dame, 1 Euro für diese Tulpe? Kann ich sie für diese Tulpe? Okay, schon gut. Na gut, dann trinke ich's. Prost!
Tulpenfieber. Ja, Tulpenfieber. Wir befinden uns im 17. Jahrhundert, in einer Blütezeit des heutigen Hollands. Der Handel und der Verkauf boomt. Viele Leute haben viel Geld, und was vor allen Dingen, ein pfiffiger Hörer hat es vielleicht schon erkannt, worum es eventuell geht, welchen Handel, nämlich Tulpen, Fieberhandel. Es wird mit Ibuprofen massiv. die Tulpe ist vor kurzem erst aus dem Osmanischen Reich bis nach Europa vorgedrungen, nicht alleine, sie wurde von Menschen dahin gebracht. Und der Handel mit diesen Tulpen boomt.
Dein Ernst?
Wir verfolgen das Leben der jungen Sophia, gespielt von Alicia Vikander, die in einem Waisenhaus aufgewachsen ist. Und nun begibt es sich aber, dass der reiche Kaufmann Cornelius Sandford, gespielt von Christoph Waltz, eigentlich mal gerne eine Frau hätte, weil er Erben haben möchte, um seine Legacy zu bewahren. Und er kauft also in diesem Waisenhaus sich Alicia Vikander als Frau. Ein Schnäppchen, würde ich mal sagen. Aber gut, die sind also zusammen, aber es kommt, wie es kommen muss. Und Sophia kann von Cornelius keine Kinder gebären. Das macht die beiden natürlich nicht ganz so froh. Klar, dann soll ein Maler die beiden malen, weil Cornelius sagt, wenn schon wir keine Kinder kriegen können, dann soll wenigstens ein Porträt von uns überdauern. Mit dem Maler beginnt sie dann ein Techtelmechtel, und es spitzt sich alles zu und es wird hintergangen und intrigiert und was nicht alles. Und nebenbei versucht so ungefähr jeder zweite Mensch in diesem Film mit dem Tulpenhandel sein Glück. Und hat da mehr oder weniger Erfolg. Gleichzeitig gibt es noch eine Magd, die da arbeitet bei denen im Haus, die auch versucht, die hat irgendwie mit dem Fischhändler was, und der macht auch Tulpen, keine Ahnung. Also es geht ganz viel darum, dass Leute versuchen, für viel Geld Tulpen zu verkaufen und gleichzeitig so Liebestechtelmächte. Das alles natürlich in den wunderschönen Gewändern des 17. Jahrhunderts. Viele Shots mit vielen Leuten, die alte Sachen anhaben. Und ansonsten, ja, weiß ich nicht. Hat euch das Tulpenfieber erwischen können?
Ja, immer wenn Christian nicht da ist, holen wir die Kostümdramen raus. Ja. Ja. Da, so um Neujahr, ich habe den Namen schon wieder vergessen, aber da hatten wir das letzte Mal. Der Film hier wurde ja echt ziemlich verschmäht, so von den Kritikern. Scheint aber so ein echter Reißer zu sein, also an der Indie-Kinokasse. Ich habe ja jetzt so Insider-Wissen. Arbeite ja selber an einem kleinen Programmkino mittlerweile. Und da schien es echt, auch wir im Film, so ein kleines Wettbieten gegeben zu haben, welches Programmkino denn diesen Film jetzt zeigen darf, in welcher Woche. Okay. Und es scheint wohl echt ein ziemlicher, also ein Garant für Zuschauerzahlen zu sein, also nicht schlecht. Und ja, wer sich auch noch fragt, warum die ganzen Schauspieler so jung aussehen, der Film wurde 2014 gedreht. Ach. Und sollte eigentlich 2004 schon gemacht werden, mit Jude Law und Keira Knightley, da wurden nochmal alle Schauspieler gewechselt, der Regisseur, alles andere. Egal, ich muss sagen, im Allgemeinen fand ich diesen Film hier viel angenehmer als so dieses mega aufgeblasene Biopic irgendwie, was ja thematisch oft ähnlich ist. Ich finde, der Film hatte irgendwie was recht Sympathisches, obwohl der so dieser komödiantische Teil, das Unterhaltungskino hier, fand ich um einige stärker als dann das eigentliche Drama, was dem Ganzen zugrunde liegt.
Ich fand's erstmal ganz nett und lauschig. Wieder mal wieder so ein bisschen Kostüm-Dama. Er hat mich so ein bisschen erinnert an manche lauschigen Samstagabend vorm heimischen Fernseher mit meiner Mutter früher. Irgendeinen Film geguckt, der gerade läuft. Ach, hier irgendwas Historisches, irgendwelche Leute sind kostümiert. Ein bisschen was mit Liebe und schrägen Verbandelungen. Irgendwer ist unglücklich, der andere darf nicht und der andere will. Nee, wollen tun sie alle in dem Film zumindest. Fand ich ganz nett. Ich, wie soll ich sagen? Mir hat vor allem die Rolle von Christoph Waltz fand ich vor allem bis zum Ende hin ganz spannend, denn gut, wie er heute schon erwähnt hat, hat er sich die Alicia aus dem Waisenhaus gekauft, um sie zu seiner Gemahlin zu machen. Ist schon ziemlich, ja, bisschen gruselig auch viel. Ja. Hat die Wandlung zum Ende hin, kann natürlich jetzt nicht großartiges spoilern, hat mir aber doch sehr gut gefallen. Und überhaupt, was ich an dem Film mochte, ist, dass er doch, auch wenn das Ende, ich saß so ein bisschen irgendwie vorm Film und hab da auch so ein bisschen mir gegen den Kopf hauen müssen, weil es war schon irgendwie, wirkt es so ein bisschen fix zu Ende geschrieben auf eine Weise. Also ich fand es ein bisschen sehr plump dramatisch, glaube ich. Das hat mich ein bisschen gestört. Gleichzeitig hat es mir aber auch gefallen, dass der Film dann doch noch ein bisschen, obwohl er ja sonst auch durchaus leichtfüßig seine Geschichte erzählt, dann zum Ende hin aber doch noch ein bisschen Dramatik ankommt. Das hat mir dann wieder ganz gut gefallen eigentlich. Mhm. Insofern kann ich so viel Schlechtes erstmal gar nicht sagen.
Für mich ist es so ein Film für vielleicht so ein altweiber-sommerliches Open-Air-Kino-Erlebnis. So, man sitzt so auf so einer Wiese und es ist schön warm nochmal und dann kann man sich das ganz gut angucken. Hab jetzt per se mit dem Film ja auch nicht so wirklich meine Probleme, aber ich glaube, so der Hauptkritikpunkt, den ich habe, ist, dass man einfach hier zu viele Handlungsstränge hat, die dann alle, oder beziehungsweise man hat nicht zu viele, aber jeder einzelne Handlungsstrang hat halt wirklich 4000 Wendungen. Weil jeder einzelne Mensch in diesem Film eigentlich an jeder Abzweigung, vor der er steht, dann nochmal die Entscheidung trifft, die jetzt die anderen nicht erwartet hätten. Und so guckt man eigentlich nur dabei zu, wie alles so eigentlich ins Chaos abstürzt. Aber man kommt nicht mehr so richtig mit, finde ich. Weil irgendwie dann entscheidet sich er nochmal um. Und dann will sie doch nicht. Und dann will sie wieder. Und er nicht. Und jetzt aber will wieder er. Und dann wie viel bekommt diese Tulpenzwiebel? Es ist also immer irgendwie einfach zu viel auf einmal. Am Ende habe ich es nicht mehr so richtig gepeilt. So, was ist jetzt? Hat er jetzt das Geld oder muss er noch welches holen? Oder kann er jetzt hier, hat er die Zwiebel? Wer hat die Zwiebel? Wo ist die Zwiebel?
Hat also Zack, so ein bisschen wie beim Döner, ne? Ja.
Hat Zack Galifianakis die Zwiebel noch? Hat er sie nicht? Wo ist die Zwiebel? Ich weiß es nicht. Wer zahlt wie viel für diese Tulpenzwiebel? Und dabei geht so ein bisschen abhanden, dass man hier richtig gute Schauspieler hat, denen man einfach Zeit hätte geben können, um diese Beziehung einfach besser zu machen. Also ich fand die Beziehung von der Magd und dem Fisch-Heini fand ich ganz gut aufgebaut sogar. Aber so dieses Techtelmechtel von Sophia und dem Maler, das ist halt wirklich so, ja, er hat mich mal angeguckt und dann wurde ihr ganz warm und dann hat sie ihn angeguckt und dann ist klar, okay, wir treffen uns jetzt und dann wird gebumst. So.
Ja, gut, und das ist jetzt erstmal jetzt nicht so untypisch, aber es ist ja dann doch die Liebe ihres Lebens, denkt sie.
Ich weiß nicht, wie das ist.
Na, ich auch nicht. Also ich Anstreicher, so mehr im handwerklichen Bereich.
Anstreicher.
Ja, du hast halt viel so klassisches irgendwie Verwechselspiel, wie immer das heißt, so, der Fischersmann denkt, er wird von der Magd betrogen, aber es ist doch die und die hatte nur ihren Mantel an, haha. Ja. Und ich fand das alles ist echt so ganz nett ausgespielt eigentlich. Auch, es geht ja dann auch ganz viel um diesen Komplott, den eben dann Sophia und die Magd eben aushacken, um Cornelius so ein bisschen an der Nase rumzuführen.
Fucking Cornelius. Alter.
Das war irgendwie ganz süß, fand ich. Und auch dieses Abbild einfach von Christoph Waltz und Alicia Vikander, dieses Ehepaar, was halt so versucht, ein Kind zu kriegen. Oder generell so das Sexualleben aller Beteiligten. Also das war irgendwie ganz cool. Also gar nicht so platt, wie es hätte sein können, obwohl Christoph Waltz ungefähr 12-mal ankommt und irgendwie dann freudestrahlend verkündet, dass sein kleiner Soldat wieder bereit ist.
Oh nee. Das wurde echt von Mal zu Mal unangenehmer.
Ja, ohne Scheiß.
Ich fand das völlig adäquates Unterhaltungskino. Ich finde, die Schauspieler waren auch echt gut bei der Sache, auch wenn ich nicht verstehe, warum Dane DeHaan so gepusht wird in Hollywood. Das ist echt eine ziemliche Blase, finde ich. Und auch diese ganze Geschichte mit diesem illegalen Tulpenhandeln, irgendwie im Kneipenhinterzimmer, okay, das hat mich jetzt nicht zu Tode fasziniert, aber es hat mich zumindest bei der Stange gehalten. Ja. Also diese illegale Tulpenbörse, so, das war schon irgendwie ganz cool. Meine Kritikpunkte wären eher, dass es war mir ein bisschen zu low-budget-mäßig. Also es waren mir zu wenig Schauplätze. Einmal, ich fand das überhaupt nicht variabel genug. Es gab halt
einen Marktplatz und einen Kanal und ein Haus.
Ja. Ja, ein Kanal und eine Kneipe und ein Haus. Und das war's. Und alles spielt irgendwie an derselben Straßenecke, der ganze Film. Und du hast halt eben, ja, dann so ein bisschen auch Kostümfilm. Du hast so ein bisschen so Sittenkomödie, so Jane Austen oder so, weiß nicht, genau. Shakespeare Light oder was auch immer. Aber es entstehen nie mal wirkliche Konsequenzen daraus. Und wenn doch, dann sind die halt völlig hinkonstruiert. Also, mal ohne viel spoilern zu wollen, Stichwort mal Sinneswandel von verschiedenen Charakteren kommen aus dem Nichts. Was Zach Galifianakis in diesem Film zu tun hat, merkt man irgendwann, aber auch das wird nicht aufgebaut. Ja. Und da hatte ich dann ein paar Probleme mit, einfach so, weil ich dann irgendwie einfach dieses gute alte, ja, so what Gefühl hat sich dann bei mir einfach öfters mal eingestellt.
Ich finde, der Film ist manchmal der diversen Situationen eigentlich innewohnenden emotionalen Tiefe nicht gerecht geworden, möchte ich mal so sagen. Denn wir haben die eine Stelle, an der ein Charakter ja quasi sein ganzes Geld verliert und auf einmal verschwindet und dann ist er auch weg. So, und seine Frau, Freundin erwähnt ihn nie wieder für die nächste Stunde. Das sind so ein paar Sachen, das ist auch, glaube ich, das so ein bisschen vielleicht das, was du meintest, Hotte, dass so viele Sachen parallel laufen und der Film sich da manchmal so, und der verliert da manchmal, finde ich, so ein bisschen den Grip, sag ich mal, so ein bisschen. Mhm. Zumindest bei mir als Zuschauer. Dadurch bleibt er, obwohl er ja eigentlich in seiner Sache ja schon sehr ernst ist, eigentlich, wenn wir uns das mal auch anschauen, historisch. Ich meine, Alicia Vikander sagt halt, okay, die einzige Möglichkeit aus dieser Verbindung mit Christoph Waltz rauszukommen ist, wenn ich sterbe. So, also ich meine, das sind eigentlich ein Haufen Dinge, die sind eigentlich ziemlich, ziemlich schauderhaft und schrecklich. Aber irgendwie bleibt der Film trotzdem immer bei so einem sehr seichten Ton. Mhm. Und das Ding ist, um wirklich so als seichte Comedy durchzugehen, ist er mir dann aber auch nicht witzig genug, muss ich leider dann auch sagen. Also dafür ist mir das Writing dann doch zu schal, weil es ist, finde ich, hat weder besonders viel Tiefgang oder ist irgendwie clever oder trocken, noch ist es, das ist es, genau, es ist weder, es ist nicht das und das, was ich gerade gesagt habe. So, und da hapert es dann auch. Also deswegen kommt der Film auch nicht ganz groß raus bei mir im Ranking, sage ich mal.
Ja. Ja. Ich muss aber sagen, der basiert ja auf einem Buch von Deborah Moggach oder so. Mhm. Und ich könnte mir tatsächlich gut vorstellen, dass das ein gutes Buch ist. Mhm. Weil du da halt einfach dann die Zeit hast, um diese parallelen Handlungsstränge vernünftig irgendwie ausgearbeitet zu haben. Also ich werde es jetzt, glaube ich, nicht lesen. Ich weiß ja schon, was passiert. Ne? Die Tulpe macht nicht ewig, sag ich mal. Aber das würde ich vielleicht eher dann empfehlen als diesen Film. Auch wenn, also gerade für Leute, die halt so Kostümzeug, was weiß ich, auch Pride and Prejudice und so cool fanden. Klar, kann man sich angucken. Ist besser als The Hitman's Bodyguard, sag ich mal.
So flüssig, ja. Das stimmt, ja. Aber ja, was ihr auch so ein bisschen habt durchklingen lassen, es ist dann doch auch auf dieser Ebene so des Kommentars oder was ist hier eigentlich so die generelle Aussage oder irgendwie vielleicht mal eine Metapher, so ein bisschen zu dümmlich dann doch. Also ja,
absolut.
Aus diesem, ja, der hochexplosive Tulpenmarkt, die Vergänglichkeit der Tulpe, beziehungsweise natürlich stellvertretend für die weltlichen Güter allgemein und auch die weltlichen Gelüste vielleicht an sich. Ist es vielleicht doch nur die Schönheit selbst, die Zeit überdauert. Ja, aus diesem ganzen Quatsch wird echt so eine matschige Metapher-Mett-Torte geformt in diesem Film. Die wäre echt auf meinem neuen Lieblings-Tumblr-Blog nicht fehl am Platze. Und das wird dann aber auch noch in Over-Narration noch so kommentiert, so aus dem Off von Alicia Vikander. Und Obwohl die Tulpen.
Nee, nicht von der Nische, wie kann er von der Markt.
Natürlich. Ah, von der Markt, ja. Obwohl die Tulpen verblühen, ist aber. Das Leben geht aber weiter. Oh, Leute, nee, das muss nicht sein.
Ja. Ja. Es ist halt schon, ich finde, hat mit und also hat, finde ich, nicht wesentlich viel mehr Tiefgang als so manche Rosamunde Pilcher Episode. Mhm. Und ich habe einige gesehen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde, Der Film hat sich dieses historischen Settings wirklich hauptsächlich man hat sich hauptsächlich des Bühnenbilds angenommen, aber nicht wirklich. aber das war es eigentlich, finde ich. Interessant natürlich noch, ich habe noch mal eben geguckt, was bedeutet denn die Tulpe überhaupt? Ne? Ich lese hier mal vor. Die Tulpe kann eine
ein sowohl kleines ein Bier einfach oder nicht?
Ja, naja, je nachdem. Kann halt ein Bitburger sein, unterschiedlich. Die Bedeutung sind variieren. Es ist entweder kann für eine enttäuschte Liebe oder eine erfüllte Liebe stehen oder wahlweise aber auch. Deswegen wird sie nicht empfohlen in der Partnerschaft. Du bist zu keinen echten Gefühlen fähig. Ärgert mich, weil ist halt meine Lieblingsblume. Also ist halt schon ein bisschen ärgerlich, aber gut, ich glaube nicht, ich glaube eh nicht mehr, was im Internet steht.
Ich kann ehrlich gesagt kaum glauben, dass mir das erst jetzt aufgefallen ist, weil für diese Beschreibung des Films wäre es natürlich, also es ist eigentlich, wäre es perfekt gewesen. Die sitzen in der Kneipe und versteigern Tulpen. Für horrende Summen.
Ja, willst du heute noch besoffen werden oder nicht? 1200!
100 Gulden für 18 Tulpen.
Ja. Naja, ist vielleicht noch eine Idee für einen Trailer, die werden ja auch noch gemacht.
Das stimmt, ja.
Kommen wir mal zur Bewertung, würde ich sagen, außer ihr habt noch was. Ich gebe mal echt mal sehr kulante 6,5 von 10. Das ist sicherlich ein Punkt mehr als nötig, aber ich hatte einen guten Abend, muss ich sagen. Ich hatte echt einen guten Abend. Wir haben ja freundlicherweise den Screener zur Verfügung gestellt bekommen.
Ja.
Nochmal herzlichen Dank dafür.
Vielen Dank.
Das war ein besserer Abend, als ich so in den letzten Wochen hatte, mit den sogenannten Highlights des Sommers, die wir aufgeholt haben. Ja. Insofern meine Kulanzbewertung, finde ich, kann man sich auch mal rauslassen, persönlich 6,5
von 10. Ja, aber da sagst du schon was durchaus Richtiges. Es ging mir nämlich genauso, dass ich einfach beim Schauen dieses Films eigentlich dann doch, man wird so ein bisschen eingelullt. Es ist schon ganz schön zu gucken. Es ist halt im Endeffekt auch so ein bisschen einfach eine Telenovela mit exorbitantem Budget abgefilmt. Ja. Aber das kann schon Spaß machen. Also der Film tut keinem weh, sage ich mal. Und ich würde auch, also mich auf jeden Fall jenseits der 5 Punkte bewegen. Und ich glaube, ich gebe mal 6 von 10. Ja.
Jo, schließe ich mich an. Auch mit 6 von 12 Punkten bin ich dabei.
6 von 12
Punkten. Ja, was soll's, ne? Ist in Ordnung.
Achso, und wer natürlich auch bei Tulpenfieber noch dabei ist, ist Zach Galifianakis, Judy Dench, Cara Delevingne.
Ja, und natürlich unsere Freundin Maxi hat Cara Delevingne gesprochen hier, nochmal zu erwähnen. Muss Spaß gemacht haben, glaube ich.
Die besten Lines im Film auf jeden Fall, ja.
Ja. Was hat sie gespielt? So eine, so eine Bar-Prostituierte?
Die ja, weiß nicht, ist irgendwie so ein loses Mädchen, würde man glaube ich sagen.
Ja, loses Mädchen, ja. Ja, hatte wirklich die besten und auch die tiefgründigsten Lines.
Film. Also ganz schön schmutzige Sachen, hat die gesagt.
Ja, also so das hätten wir nicht erwartet, dass Maxi, also ich hätte es nicht erwartet, dass Maxi eine Rolle mit solchen Wörtern annimmt. Aber gut.
Dass sie sowas sagt? Naja, gut, weiß ich nicht.
Naja. Gut. Schlechtes Elternhaus. Kann man nichts machen. Tulpenfieber. seit Ende August im Kino. Wie hat er euch gefallen? Schreibt uns an podcast@drpeng.de und wir kommen zur Abschlussrunde.
Wir haben viel über Movies getalkt. Doch wir wissen noch nicht, was uns so passiert ist, seit dass wir in der Abschlussrunde drüber reden.
Ja, wir haben ja schon viel auch privat drüber geredet. Ich muss es trotzdem nochmal im Cast anreißen. Es ist ja bald Wahl. Und Christian und ich haben uns so ein bisschen über die Wahlkandidaten in unserem Wahlkreis mal erkundet. Und einer davon ist einfach unser allerbester Freund Frank Röder. Und deswegen mein Highlight heute, der Twitter-Feed von Frank Röder. @frank_röder_fr ist Direktkandidat für den Wahlkreis Leipzig 2, ist parteilos und macht nach eigenen Angaben Sachpolitik basierend auf Fakten und Lebenserfahrung. So ein bisschen das Twitter-Äquivalent zur Schule des Lebens, so auf Facebook, so als Facebook-Bildungsweg. Seine Website ist derauserwählte.de. Seine E-Mail-Adresse ist Merkel muss weg, glaube ich. Ich weiß es nicht. Und sein Twitter-Titelbild ist aus der Matrix. Und er hat einen angepinnten Tweet. Und das ist echt der beste Tweet, den ich jemals gesehen habe. Er sitzt so ein bisschen in Wolfgang Schmidt Junior Manier vorne so einem Bücherregal, hat einen Anzug an und guckt so ganz verbittert nach unten mit so der Faust im Gesicht. Und dann so echt mit Paint so reingeschrieben in dieses Bild. Was wurden damals 2013 nur für Versager gewählt? Jetzt werde ich es selber machen.
Ja, es ist halt, es ist ein Mann mit einer Mission, kann man sagen. Ja. Also eigentlich auch ein Mann, den man noch nicht, wir wissen ja alle, ein Mann mit einer Mission ist nicht aufzuhalten. Das stimmt. Ich meine Stimme an Frank Röder, wenn ich ihn wählen könnte.
Ja, leider auch in meinem Wahlkreis nicht möglich. Aber ich habe auch
wählen,
schon.
Es ich ist werde ihn wählen. Auch ich werde vielleicht auch sein 8. Follower werden. Wer weiß.
Okay. Er hat 7 Follower, ne? Ja, ich habe auch schon überlegt, ob ich da mal einen. Aber dafür waren mir nicht genug Power-Tweets mit dabei in seiner Vita. Naja. Ja, Wahlkampf ist natürlich. Es bleibt spannend, ne? Kommt ja wahrscheinlich sogar auch noch ein Off-Duty zu.
Ja.
Wo wir Farbe bekennen vielleicht.
Eigentlich könnten wir mal so einen Kanzler-Vierkampf machen.
So,
jeder,
so ein TV-Duell.
Achso, ja, genau. Free for all, ja, ganz genau. Wir gegeneinander, mal gucken, wer es wird.
Ich habe aber auch ein schönes Bild heute apropos Twitter gesehen von einem Wahlplakat von Martin Schulz, wo er einfach halt nur er drauf ist und irgendwas, was sich jetzt gerecht oder was auch immer von die SPD gerade behauptet. Und da drüber ist aber so ein Werbeplakat von einem Zirkus, wo einfach nur der Kasper kommt draufsteht.
Geht, kann man machen, geht gut rein. Ich habe mir das Kanzlerduell nicht angeguckt. Ich gehöre zu denen, die kurz davor sind, sich komplett einfach in die Backwoods abzusetzen und einfach als Selbstversorger und Prepper zu leben und einfach einen Fick auf die Gesellschaft. Wenn überhaupt, nee, auch eben nichts, mich abzuschotten, ich habe keinen Bock mehr, es nervt gerade. Aber weil ich auch überhaupt keinen Bock mehr und kurz davor bin, mir Google zu geben, habe mich gefreut, dass es bei Amazon Prime die Lieblingsserie meiner Kindheit, die ich bei meiner Oma geguckt habe, zusammen mit meiner Schwester gefunden habe, und zwar Tropical Heat, Sweating Bullets. So, drei Staffeln, ich direkt angefangen. Ja, und schrecklich. Es gibt leider keine deutsche Untertitelung, keine deutsche Synchro, weil die amerikanische Ton ist so wahnsinnig schlecht, dass es wirklich so genau, also man hat wirklich die Raumakustik von jedem Raum, in dem sie sich befinden, original. Da hat wirklich keiner mehr irgendwie Zeit verschwendet. Das ist auch wirklich schrecklich, es ist unlustig, ich weiß nicht, aber es ist halt auf Hawaii. Das ist natürlich witzig. So, ja, so ein Privatdetektiv, Ex-Drogenpolizist, der immer mit so einem offenen Hawaii-Hemd rumrennt und der natürlich seiner teilt sich so ein Büro, eine Detektei noch mit so einer, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, mit so einer Frau da irgendwie, und sie ist natürlich die nicht darauf klarkommt, dass er so ein Lebemann ist und er kommt, wann er will, zur Arbeit, und dann ist auch mal noch eine andere Frau mit im Büro und dann und er ist halt so ein, das will ich ja voll spacken, aber also ganz ehrlich, wenn man den treffen würde, den würde man wirklich mit Anlauf wirklich direkt, weiß ich nicht, von Hawaii treten. So ohne Ankündigung. Ja, das ist kein Highlight, aber ich habe mich da kurz mal mit beschäftigt diese Woche.
Ich habe nur noch zu berichten, dass ich die Folgen von Rick and Morty, die jetzt in der dritten Staffel draußen sind, aufgeholt habe und da wieder up to date bin. Und ist immer noch witzig, ist immer, aber halt ja, nicht für jedermann, aber ist geil, immer noch. Und macht einfach Spaß, mal zu lachen.
Macht Laune, ne? Macht Laune.
Ja,
macht richtig Laune. Richtig Fetz.
Na wunderbar. Fetz. Dann haben wir endlich mal unser internes Versprechen gehalten und einen 45-Minuten-Podcast abgeliefert.
Bisschen können die auch noch.
Also wunderbar. Ich mache noch 8 Minuten Abmoderation, würde ich sagen. Okay, dann haben wir fast die Stunde voll mit den Trailern. Ja, das war's in dieser Ausgabe. Wir hören uns wieder nächste Woche. Die Themen stehen noch nicht fest. Vielleicht schieben wir mal wieder einen Klassiker-Cast ein. Wer weiß, die Kinolandschaft ist sehr dünne, wie immer im Herbst. Ansonsten könnt ihr mit uns Kontakt aufnehmen. Auf Facebook, da heißen wir Pencast, Twitter @derpencast, E-Mail-Adresse podcast@drpeng.de, wir sind auf patreon.com/derpencast, wir sind auf steadyhq.com/pencast und wir haben bald vielleicht eine eigene Website, aber die ist noch nicht ganz fertig, deswegen steht auch die URL noch nicht fest, aber ich kann euch schon mal den ersten Buchstaben anteasern. P.
Ja.
Das war's von uns. Okay. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
PPP @Vencast. Tschüss.